Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge begrüße ich eine Rekordhalterin. Monika Sattler hat in ihrer sportlichen Laufbahn 2 Radrekorde aufgestellt. Welche das sind und wie sie diese gemeistert hat, erzählt sie in der Folge. Monika stellte Radrekorde auf, obwohl zu Beginn ihrer sportlichen Laufbahn eine ganz andere Sportart im Mittelpunkt stand. Welche das war und wie sie dann den Weg zum Radsport fand, auch das erfahrt ihr in der Folge. Und wir sprechen darüber, wie sie heute als Mentaltrainerin ihr eigenes Business aufgebaut hat, was das mentale Sixpack damit zu tun hat. Das und mehr gibt es in der neuesten Folge Sportfreunde. Zur Info, das Gespräch mit Monika Sattler habe ich im Oktober 2025 aufgenommen.
Sportfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Monika, herzlich willkommen hier bei Sportsfreunde. Freut mich sehr, dass du hier in meinem Podcast dabei bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Mirko.
Du bist oder warst Profisportlerin Radsport, hast auch 1-2 Rekorde aufgestellt und bist jetzt selbstständig im Bereich Speaker, hast ein eigenes Unternehmen, so bin ich das richtig verstehe. Wie bist du zum Sport grundsätzlich am Anfang gekommen? Du hast ja eine extrem sehr, sehr interessante Vita so bisher in deinem Leben gehabt.
Ja, also tatsächlich, Sport war schon immer Teil meines Lebens. Also da gab es nicht irgendwie irgendeinen Einstieg, sondern ich bin aufgewachsen mit Sport.
Ja, ja, wie viele, ne? Ja. Mit was für Sportart bist du aufgewachsen dann?
Im Volleyball tatsächlich war meine erste ernsthafte Sportart.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert von der Gocince Brasserie in Seefeld. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot für Genießer. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge.
Genau, und die hat mich auch in die USA geführt, als ich dort ein Sportstipendium bekommen habe.
Und wie ist es dann weitergegangen? Volleyball hast du gesagt angefangen, bist aber irgendwann beim Radrennen angekommen und danach hast du irgendwann gesagt, nee, das ist doch nicht meins irgendwie, oder? Wie ist das dann weitergegangen?
Mit Volleyball meinst du, dass doch nichts meins ist?
Genau, und dann mit Radrennsport und wie ist das weitergegangen?
Ich bin ja, habe in den USA halt Volleyball gespielt, für 4 Jahre dort in der Uni. Und danach hast du es irgendwann mal gesehen, wenn du jeden Tag 3 Stunden trainierst. Und dann hat mir tatsächlich ein Kumpel ein Fahrrad in die Hand gedrückt, hat gesagt, ich sollte mal Radfahren. Und so bin ich tatsächlich zum Radfahren gekommen. Hab überhaupt keine Ahnung von Ausdauer in der Sicht gehabt, weil Volleyball ist eher wirklich auf Sprungkraft, Explosivität. Und ja, so habe ich mich langsam in Richtung Ausdauersportart bewegt.
Und wie hat sich das, dieser Wechsel vom sprunghaften Volleyball zum Ausdauer-Radsport dann angefühlt? Oder was hat das mit dir gemacht, dieser Sportartenwechsel?
Na gut, du bist ja auch wirklich von der Teamsportart zum Einzelner, also es ist nicht nur auch, physisch, ne? Ja, genau. Sondern auch von wie es alles zusammengebaut ist, der Sport. Ja, alles ist ganz anders da, natürlich. Du kannst viel mehr machen, also plötzlich könnte man 6 Stunden Rad fahren, wenn man wollte. 6 Stunden Volleyball spielen ist dann schon extrem. Also in der Hinsicht hat sich das geändert und weniger Verletzungen, also da waren in der Hinsicht und die du kannst auch alleine spielen, also musstest jetzt nicht 5 andere Personen mit auf dem Feld haben, um spielen zu können. Das war somit, warst du viel unabhängiger, den Sport zu betreiben.
Und du hast ja dann im Radsport auch, der hat dir auch viel gegeben, beziehungsweise du bist viel mit dem unterwegs gewesen. Du hast auch Rekorde aufgestellt. Was für Rekorde hast du aufgestellt?
Also in 2018 bin ich die Vuelta gefahren, die Spanien-Rundfahrt, am gleichen Tag wie die Männer, nur Stunden zuvor, als erste Frau. Und vor 3 Jahren bin ich alle 124 Schweizer Pässe mit dem Rad in 26 Tagen gefahren.
was hat dich da dazu gebracht? Wie kommt man auf so eine Idee?
Ja, also einfach kreativ sein. Nee, ich suche immer wieder gerne Challenges, nennt sich, was mich herausfordert und wo ich lernen und wachsen kann daran. Mhm. Also die Challenges gingen nicht nur um sportliche, sondern auch vor allem bei der zweiten ging es ja um ein Team aufzubauen, das zu führen, ja, ein Projekt auf die Beine zu stellen, Sponsoren zu finden, Organisation oder Logistik. Da sind so viele Faktoren dabei, unabhängig also oder zusätzlich zum Trainieren und zum Sportlichen. Das ist, was mich reizt.
Mhm. Und jetzt hast du den Radsport mehr oder weniger, du hast jetzt diesem Jahr 2025 noch eine Qualifikation geschafft für eine Meisterschaft, habe ich gelesen und gesehen. Aber grundsätzlich hast du den Sport so ein bisschen zur Seite geschoben jetzt mittlerweile.
Also den Sport nicht, sondern eher das Radfahren.
Das Radfahren, ich jetzt, ja, meine ich, genau.
Hab dann das Interesse an Kyrox gefunden. Mhm. Das ist die Sportart, die du meintest, genau. Mhm. Eine Kombination aus Fitness und Laufen. Da habe ich den letzten November angefangen damit und konnte mich ja relativ schnell auch für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Habe die im Mai gemacht. Das war eine super interessante Erfahrung. Ich habe aber auch gemerkt, ich bin einfach kein Indoor-Typ. Ich liebe es draußen, Abenteuer, meine eigenen Regeln in der sich aufzustellen. Und deswegen habe ich jetzt ja meine Leidenschaft wieder zum Trailrunning gefunden. Und da habe ich jetzt ein paar Ideen, die ich nächstes Jahr umsetzen möchte.
Was macht dieses Trailrunning für dich so besonders, so faszinierend?
Na gut, wenn du in der Schweiz wohnst, da hast du einen Spielplatz genau vor der Haustür. Also neue Sachen entdecken, ist immer wieder hoch, runter in jede Richtung. Also ist nie langweilig, das zu laufen, draußen zu sein, in der Natur. Plötzlich die Probleme, die man am Arbeitstisch hat, sind verdammt klein, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Ja, ist sehr reizvoll.
Und wie stellst du dir jetzt deine Zukunft jetzt vor? Was hast du für Projekte? Was darf noch alles kommen, jetzt sozusagen mit Sport verbunden? Oder was wird kommen?
Oh, also ein Trailrunning oder Laufprojekt wird nächstes Jahr kommen. Kann ich leider noch nicht mehr dazu verraten, weil ich tatsächlich vom Aufbau bin. Aber ansonsten mal schauen. Also ich bin immer sehr offen für dem, was für neue Sportarten es gibt, was mir dann zusagt, probiere ich es auch immer gerne aus. Also, wer weiß, da bin ich sehr, Hauptsache ich kann Sport machen, das ist das Wichtigste.
Gibt es eine Sportart, bei der du sagst, nee, das absolut hundertprozentig ganz und gar nicht, selbst wenn einer kommt und sagt, probier es mal aus?
Ich glaube, ich würde alles mal ausprobieren. Alles, was mit zum Beispiel Höhe zu tun hat, ich glaube, da vorbei. Ja, ich habe Höhenangst. Leider. Und da bin ich dann auch, wenn ich den Sport nicht genießen kann, wegen der Höhe oder wegen Ängsten, die man natürlich überkommen kann, aber dann mache ich doch lieber eine andere Sportart, wo ich einen leichteren Einstieg habe.
Du hast dich jetzt auch selbstständig gemacht und coacht sozusagen oder begleitest andere Menschen so ein bisschen durch ihr Leben. Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich da hingebracht?
Ja, ich bin es, habe das selber durchlebt, quasi so seinen Purpose zu suchen, beruflichen Erfüllung zu finden. Und diese Erfahrung gebe ich jetzt weiter, jetzt auch mehr strukturiert. Am Anfang war es eher das, was ich mitgemacht habe, gebe ich in der Hinsicht weiter und helfe anderen, das zu machen. Jetzt habe ich auch die Zertifizierung, alles darum, um das auch zu machen. Genau, und begleite jetzt Menschen vor allem im beruflichen Sinne. Also einmal entweder ihren beruflichen Purpose zu finden oder auch Führungskräfte als Sparring-Partner da durch die Höhen und Tiefen der Führungskräfte durchzugehen. Ja.
Und wie kann so deine sportliche Erfahrung, deine Athletik, deine Leidenschaft im Sport da, wie kommt die da rein, wie kann die da helfen?
Ja, also Sport und Business sind sehr ähnlich zueinander, also ähnlicher, wie man denkt. Klar, alles das ganze Thema, also ich habe auch ein mentales Sixpack-Training aufgebaut. Das ist quasi das Training für das Hirn, also für den Mindset, weil wir denken sehr oft an, wir gehen ins Fitnessstudio, bauen irgendwie Muskeln auf und wir wissen, je öfter wir da reingehen, mit Erholung und allem drum und dran, dann werden wir stärker. Aber so ist genau das Gleiche auch fürs Mindset und Mut, Resilienz, Fokus, alles, das sind alles Skills, die kann man trainieren und da helfe ich besonders jetzt gerade Führungskräften, diese aufzubauen und da die Ähnlichkeit zwischen den beiden, zwischen Sport und Business ist, ja, Sehr, sehr stark.
So ein Sixpack, meint Sixpack, Sixpack, kann ich es noch aussprechen, ja? Wie sieht das aus? Was beinhaltet das alles?
Das sind halt diese 6 Schlüsselfaktoren. Ja. Für mentale Stärke, besonders in Wandel und Unsicherheiten, gerade in der heutigen Zeit, ausschlaggebend. Und das ist dann, je nachdem, ob es jetzt ein Workshop ist, ein Coaching, One-on-One-Coaching, ist sehr getailert, hier sehr individuell für die Person angedacht. Aber das Ziel ist quasi, so ein Training aufzubauen oder so, sich die Skills anzueignen, dass es nicht heute Workshop und morgen habe ich es vergessen, sondern wie kann ich das nachhaltig gestalten, damit ich diese Thema Mut, Resilienz, Fokus, Adaptivität, alles trainieren kann, also immer wieder in meinen Alltag einbauen kann.
Kannst du dir vorstellen, irgendwann wieder in einen Sportler zurückzukehren, in einer Funktion, die du jetzt schon gemacht hast, also Volleyball oder Radrennen, oder ist das für dich abgeschlossen, dieses Kapitel?
Zum Spaß gerne, aber jetzt nicht mehr kompetitiv. Ja, also vor allem beim Radfahren, ich habe meine Checks gesetzt, meine Häkchen gesetzt, das, was ich alles machen wollte. Da suche ich dann eher den Reiz irgendwie anders, also dass ich zum Beispiel im neuen Land mal Rad fahre, aber jetzt nicht oder anderen Menschen helfen kann, aufs Rad zu steigen und sie fürs Radfahren begeistern kann. Aber für mich persönlich jetzt da irgendwelche Strecken abzurackern und Strava-Segmente einzusammeln, ist ja für mich jetzt da nicht mehr der Reiz da.
Ja, das hast du mit der Vuelta und mit den Pässen eigentlich abgeschlossen für dich im Prinzip. Diesen beiden Challenges.
Plus weitere Sachen. Also ja, dazwischen habe ich ja auch ein paar Sachen gemacht.
Ja, genau. Klar. Ja, ja. Ja. Also könntest du dir auch vorstellen, so als Coach sozusagen vielleicht auch zu so fungieren? Als Trainer? Ja, gut.
Ich bin eher Leadership-Coach. Also für mich ist das Thema Business ist da, wo ist mein Fokus. Weniger im Sport. Ja, ich habe zwar Sport studiert, aber bei mir ist der Reiz eher im Business-Unternehmen, Führungskräften zu helfen, diese aufzubauen. Größer wie im Sport selber. Da mache ich es einfach nur gerne und habe Spaß.
Hast du denn den Radsport so von außen die letzten Jahre doch auch beobachtet oder ja, verfolgt?
Hier und da, also jetzt zum Beispiel die WM und so habe ich schon angeschaut, oder zumindest die Ergebnisse. Aber generell, selbst als ich wirklich sehr aktive Radsportlerin war, hat mich irgendwie Profirennen, ich wusste, dass sie stattfinden, aber da nie richtig verfolgt.
Was hat dich da am meisten begeistert? Was hast du da lieber verfolgt? Also einfach den unteren Klassen oder Nachwuchs oder?
Gar nicht. Du machst lieber selber, als anderen zuzuschauen. Nämlich tatsächlich, als ich selber dann den Radsport gemacht habe, ich wurde sehr schnell warum sitze ich hier auf der Couch und schaue zu? Ich will lieber selber aufs Rad steigen.
Lass mich das selber machen, ja.
Genau.
Wie sah so ein Training in deinen Radsportzeiten aus? Was hast du, wie viele Kilometer bist du pro Woche gefahren? Oder was hast du außerdem, dass du auf dem Sattel saßt, noch für Dinge gemacht, um das zu trainieren?
Ja, ich bin tatsächlich ziemlich von außen könnte man sehr unstrukturiert vorgegangen. Also ich hatte kein Powermeter, keine Herzfrequenzmesser, nichts. Ich bin schnell geworden, indem ich schnellen Jungs hinterhergefahren bin. Okay. Und ich wollte nicht abgehängt werden. Das war mein Training. Und als mir jemand mal gesagt hat, Moni, wenn du Profi-Radfahrerin werden willst, dann musst du Powermeter, Coach und allem drum und dran haben, habe ich tatsächlich auch meine Gruppentrainings aufgegeben und habe alles mit Coachplan, habe ganze, ich glaube, 3 Wochen durchgehalten, dann festgestellt, es ist so langweilig, in Zone 2, 3 Stunden durch die Gegend alleine zu fahren. Ich habe Bock, also mir macht Radfahren Spaß wegen der Gruppe und dann habe ich gesagt, okay, das ist dann bin ich vielleicht nicht Top-Liga, aber ich habe Spaß am Sport. Also. Und somit war es sehr abhängig davon, was die Gruppen gemacht haben. Also ich habe in Washington D.C. zum Beispiel gewohnt, da konntest du jeden Tag aussuchen, welche Gruppe du mitfahren wolltest und ja, je nachdem, wie ich mich gefühlt habe, bin ich da mitgefahren oder nicht mitgefahren. Also es war sehr, sehr nach Gefühl in der Hinsicht.
Du warst in Amerika, du warst in Spanien, du bist gebürtige Deutsche, lebst jetzt in der Schweiz. In welchem Land hast du für dich persönlich am meisten mitgenommen? Wo hast du die schönsten Erinnerungen bis heute? Ist es die Schweiz?
Ja. ich vergleiche nicht gerne. Also ich habe in Australien auch 2 Jahre gewohnt,
ja,
in Melbourne.
Stimmt, genau, habe ich
vergessen. Ich würde sagen, jede Station hatte was für sich. Und man kann es nicht vergleichen, weil mit 30 oder mit 20 hast du auch noch eine ganz andere Sicht aufs Leben, auf die Welt, wie mit 30 oder mit 40. Deswegen will ich es gar nicht vergleichen. Ich glaube, ich bin jetzt am richtigen Ort. Mhm. So kann ich es auf jeden Fall sagen.
Mhm. Mhm. Was hast du in der, du hast in Amerika studiert, du hast in Amerika Volleyball gespielt. Wie hast du das sportlich, diese Zeit da in Erinnerung? Also Volleyball in Amerika, kann ich mir vorstellen, ist so bekannt oder berühmt oder so gern gesehen wie, keine Ahnung, in Deutschland schwingen oder sowas.
Also oder? Du, ich war ja in einem Universitätsteam.
Mhm, okay,
und
ja.
Da ist
dann noch was anderes.
Training und Support. Mhm. Also ich bin ja von 3-mal in der Woche trainieren in Deutschland zu 3 Stunden am Tag trainieren in den USA gegangen. Wir hatten Preseason, also vor dem Studium, als es begann hat, das erste Semester, waren wir, glaube ich, 3 Wochen vorher da. Und wir haben, ich glaube, 7 oder 8 Stunden Training gehabt, jeden Tag. Und danach, also...
Heftig, okay.
Das
hätte ich jetzt nicht gedacht.
Das war ganz anders. Ja, ja. Und ja. Wir hatten 2 Spiele pro Woche, jede Woche 2 Spiele, wo wir auch reisen mussten. Da ist nochmal ganz andere Liga bezüglich einfach Intensität und der Fokus, wie der Fokus auf Sport liegt.
Mhm. Und hat dir das nicht nur Sport mit Sicherheit was gegeben, aber auch mental was gegeben, was du jetzt wiederum in deinem jetzigen Projekten so vermitteln kannst, eben diese mentale Stärke aufbauen, Resilienz hast du vorher, Stichwort gesagt, ist da auch schon ein bisschen was gewachsen?
Oder ist das erst auf jeden Fall. Ich glaube, jeder Tag erleben wir etwas, was wir mitnehmen können für das ganze Thema mentale Stärke. Mhm. Aber dort war es auf jeden Fall so, mein Tag hat um 8 Uhr morgens begonnen oder um 7 Uhr beim Aufstehen und manchmal um Mitternacht hat aufgehört, weil ich dann noch lernen musste.
Ja.
Also da habe ich wirklich gelernt und tatsächlich habe ich am besten, meine besten Noten waren, als ich während der Saison, also das heißt, wo wirklich volles Programm durch war, wo ich gar nicht die Zeit hatte, über irgendwas anderes nachzudenken, außer an Training und Uni und Lernen.
Wow, das ist dann aber vollgespickt, der Tag. Klar, also da hast du nicht mehr viel Zeit für sonst, für Freizeit, für Freunde, für whatever.
Richtig, ja.
Ja, ja. Hat dich das gestört? Oder hat dich das Gegenteil?
Weil du auch gar keine Zeit hast, es zu hinterfragen.
Du kommst gar nicht dazu, um wirklich das zu hinterfragen, ja.
Ja, und also, weil es auch so anders war, was du in Deutschland oder in Europa miterlebst, ich glaube, das habe ich dann auch in der Hinsicht genossen, einfach mal komplett was Neues zu machen und die Zeit mitzunehmen.
Mhm. Du warst relativ jung, hast du gesagt, Anfang 20, oder wann war die Zeit, dass du in Amerika warst?
Also ich bin mit 19 rübergezogen, nach dem Abitur.
Ja. Wie war dieser Wechsel, eben, also weg von Familie, von Freunden, von der üblichen Umfeld, in einem großen Land und eine Sportart, aber dann noch lernen und so ein vollgepackter Tag eigentlich. Wie ist das am Anfang? Wie hast du das hinbekommen, ganz am Anfang, wo du dich eingelebt hattest?
Ja, klar, war super schwierig. Kulturschock noch dazu. Also vor allem 19 noch wirklich ein Greenhorn, kein Plan von der Welt gehabt.
Ja.
Oder noch weniger wie jetzt, also sagen wir es so, in der Hinsicht, nämlich man kennt ja nie wirklich die ganze Welt, aber dahin gekommen und Englisch war eine große Barriere natürlich dann auch noch. Ich habe mit meinem Schulenglisch kommst du da nicht so weit.
Kann ich mir vorstellen,
wenn du sprachenbegabt bist. Ja, war riesen, also sehr, sehr schwerer Anfang. Aber es hat mir sehr viel übers Leben auch gelernt und diese Resilienz, jetzt gehe ich wieder da zurück, auch diese schweren Phasen durchzugehen und auch den Mut zu haben, überhaupt sowas zu machen.
Wie kommt man, wenn man in Amerika war, dann irgendwann nach Australien, auf die komplett andere Seite der Weltkugel?
Durch Jobs. Also ich habe vorher tatsächlich in der Schweiz, in Zürich gewohnt, ein Jahr, und bin mit dem Job nach Australien gezogen.
Aber in Australien hast du dann nicht mehr so viel zu tun gehabt mit sportlichen Dingen, sondern vor allem jobmäßig, oder?
Genau. Ja. Also ich bin zwar noch Rad gefahren, also wollte Triathlon. Also in Australien musst du Triathlon machen.
Triathlon, auch noch? Heilige Maria.
Triathlon.
Das hast du auch noch gemacht.
Wie bitte?
Das hast du auch noch gemacht, Triathlon.
Ja, aber jetzt nichts. Also ich habe das Training mitgemacht, sagen wir mal
Okay,
so.
ja.
Und dann nach 2 Jahren habe ich aber festgestellt, also aus verschiedenen Gründen, dass ich einen Wechsel brauche und bin dann halt nach Spanien gezogen.
Stimmt, das habe ich auch gelesen. Du bist mit deinem Fahrrad und einem One-Way-Ticket nach Spanien, quasi in ein Abenteuer. Wie ist es dazu gekommen?
Also zu dem Zeitpunkt war ich 30. Der Job war okay, aber war jetzt nicht meine Leidenschaft. Und ich wusste, ich muss irgendwas grundsätzlich ändern und herausfinden, was ich wirklich machen möchte mit beruflich gesehen, mit meinem Leben, damit ich montagmorgens mit Leidenschaft in die Arbeit gehe. Und ja, das habe ich. Und ich wusste, ich musste nochmal von vorne anfangen. Hatte ja keinen Job zu dem Zeitpunkt dann auch mehr. Keine Kinder, nicht verheiratet, konnte eigentlich wohnen, wo ich wollte und habe mich dann entschieden, in ein Land zu ziehen, wo ich dann auch Rad fahren kann. Und so kam es dann zu Spanien und habe wirklich einfach ja ein One-Way-Ticket in ein Land und einen Ort gebucht, wo ich nichts kannte, die Sprache auch nicht kannte und mich entschieden, hoffentlich kommt es gut und ich fange dann nochmal von vorne an.
Wieder ein Land, wo du die Sprache mehr oder weniger nicht konntest und wahrscheinlich noch weniger als in Amerika. Wie hast du das bewerkstelligt in den ersten paar Tage, Wochen? Hast du mit Händen und Füßen kommuniziert oder?
Ja, tatsächlich, Fahrradfahren ist eine Sprache. Also ich habe Radgruppen angeschlossen und die konnten kein Englisch, kein Deutsch, ich konnte kein Spanisch. Und du lernst ganz schnell, was links oder rechts heißt, wenn du geradeaus weiterfährst. Und das
Das
ist
kann ich mir
geil.
vorstellen. Ja.
So. Und witzigerweise in der Radgruppe, die wussten auch, dass ich nichts verstehe, haben mich trotzdem mit mir die ganze Zeit zugetextet in Spanisch. Und irgendwie war immer noch das Gefühl von so Gruppenzugehörigkeit. Prozessen da, obwohl die Sprache die Barriere war, es waren andere Wege, wie die mit mir kommuniziert haben.
Extrem
Das war sehr
spannend.
interessant.
Extrem spannend. Das stelle ich mir wirklich spannend vor. Das ist so, als würde ich mir, keine Ahnung, alle meine Sachen packen und nach Frankreich oder Italien ziehen und so. Sagen so, ich versuche es jetzt mal. Ich glaube, ich würde nach 2 Wochen verzweifelt zurückfahren. Ich kann nichts. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann euch nicht verstehen. Ich weiß nicht, was ihr redet.
Ja, es ist wie ein kleines Kind. Du lernst nicht wie in der Schule, sondern eigentlich nur durchs Zuhören und verbindest sehr schnell die Wörter mit dem, wo sie vielleicht hinzeigen oder so. Und du lernst, also wenn du dich darauf einlässt, ist es eigentlich ein sehr, sehr guter Weg, die Sprache zu lernen. Also ich hatte Französisch in der Schule, ich kann kein Wort Französisch. Und Spanisch habe ich sozusagen auf der Straße, in der ich es gelernt, also beim Reden. Und jetzt spreche ich fließend. Also es ist wirklich, wenn du es ist alles Training, alles Übung.
Ja, gut. Französisch ist, ich hatte mein ganzes Schulleben lang Französisch. Ich verstehe es einigermaßen, aber ich. Ist nicht meine Lieblingssprache, sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Von all den Dingen, die du gemacht hast, die du erlebt hast, die du selber durchgemacht hast, was war so dein größtes, schönstes Highlight, was du heute, wenn dich einer, so wie ich jetzt, fragt, was war das schönste Highlight, sagen würdest?
Ich könnte nicht mein ganzes Leben auf ein Highlight reduzieren. Es gibt viele schöne Highlights. Im Radfahren sowie in der beruflichen Welt, privat. Also ja, tatsächlich sind die Highlights eher, wenn man mit dem Team zusammen, also durch dick und dünn geht. Das sind so die Highlights. Die Momente, die man im Alltag eigentlich normalerweise nicht lebt, das sind die Sachen, die einem wirklich dann intensiv, wo emotional die Momente so intensiv sind. Das sind wahrscheinlich die Highlights. Und die 124 Schweizer Pässe Challenge, wo ich mit einem Team zusammenarbeiten durfte und Radfahren durfte für 26 Tage, das war eine sehr, sehr schöne Zeit.
Da wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen. 100, diese Pässe, diese Challenge. Bist du selber auf diese Herausforderung gekommen oder hat dich da einer darauf angesprochen oder wie ist das entstanden?
Ja, also ich bin selber auf die Idee gekommen. Bin sogar 2 Jahre zuvor auf diese Idee gekommen, wollte es in einem Jahr fahren, die 124 Pässe. Und dann nach 2 Monaten habe ich die Challenge schon wieder vergessen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich es machen will, dann muss ich das in so einem komprimierten Zeit machen, damit ich auch die Challenge nicht vergesse. Und dann habe ich gedacht, in einem Monat sollte ich es hinbekommen, 30 Tage. Und habe mir 4 Tage halt noch extra eingeräumt, wenn irgendwas ist, Regen, Wasser, Kuckuck, was. Und so bin ich dann auf die 26 Tage gekommen. Genau, das sind die offiziellen Pässe der Schweiz, also auch nicht von mir jetzt made up, sondern das waren die offiziellen Pässe. Genau. Andere sind es bestimmt auch schon gefahren, aber wahrscheinlich nicht so in einem, ja, in einer so komprimierten Zeit.
Und inwiefern oder wie hast du dich auf das vorbereitet, also trainingsmäßig? Also hast du da dir eine Zeit eingeräumt von ein paar Monaten, bei mir wären es Jahrzehnte, um dort überhaupt zu auf dem Level zu kommen und das dann auch durchzuhalten und zu machen?
Die Sache ist, also ich muss sagen, ich habe ja schon ein paar Kilometer in den Beinen und somit wusste ich, vom Training her, von der Ausdauer wird es nicht das Problem sein, sondern eher von den Höhenmetern. Es waren über 56.000 Höhenmeter. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe zum Beispiel 2-3 Tage, jeden Tag 3.000 Höhenmeter bin ich gefahren. Wow. Für 3 Tage oder 2 Tage. Und dann habe ich aber auch wieder 4 Tage Ruhe gehabt, dann, dass ich flach oder leicht gefahren bin. Zum einen einfach, weil ich keine Verletzungen erzeugen wollte, aber die andere Sache, weil ich Bock haben wollte, am Start von der Challenge zu sein und sage, hey, ich habe Bock, jetzt Rad zu fahren. So mit Übertraining davor oder zu viel Training würde mir, das weiß ich, nicht gut tun. Und deswegen ist fast, dass du ein bisschen zu wenig trainierst, dass du Lust hast, Rad zu fahren. Und du wirst fitter während der Challenge. Also physisch wirst du fitter, nicht unfitter.
Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn du da alles hoch, runter fährst und so. Wie waren die Wetterbedingungen während dieser Zeit? Also hast du immer, wahrscheinlich nicht immer Sonne gehabt, wahrscheinlich immer Regen. Aber war es im Sommer oder ist es, wann war das?
Das war vom 12. August bis September.
Also so.
Außer 3 Tage hatten wir eigentlich super Wetter, tatsächlich. Mhm. Und Glück, mich ein Jahr später hat es ja die ganze Zeit nur geregnet im Sommer. Ja. Somit echt Glück gehabt.
Ja. Wow. Und welche Distanz oder welche Strecke hat dir am meisten abverlangt? Wo war es am schwierigsten?
Ja, meistens da, wo ich es nicht vorhersehen konnte. Es gab zum Beispiel einen Pass, der ist Rumpelhöchi, der ist bei Olten. Den hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Dachte, okay, da fahre ich jetzt noch die paar Höhenmeter hoch und dann gehen wir zum nächsten Jahr. Halleluja, der ist super steil. Und da war ich mental nicht drauf eingestellt. Und generell fand ich die ganzen Pässe im Jura, weil die kurz und steil sind, schwieriger als die langen Pässe im Graubünden. Also Albula, Furka, Susto und so waren wesentlich angenehmer für mich, weil man einfach eine Geschwindigkeit und dann fährst du ein paar Stunden hoch. Um Jura zum Beispiel bei Ballenberg, Weißenstein, das sind schon sehr steile, fährst du runter und auf der anderen Seite musst du wieder hoch. Also bei mir waren es jeden Tag 2.000 bis 3.000 Höhenmeter. Und um die zusammenzubekommen, im Jura musst du dann manchmal 10 Pässe fahren. Versus in Graubünden, also dort, erst dann halt 2.
Wow, krass. Wow. Und du hast ja vorher gesagt, du fährst gerne lieber in Gruppen. War da auch ein Team bei dir, das mitgefahren ist? Also ich mindestens Metal Care wahrscheinlich, weil wenn irgendwas gewesen wäre, also kann ich mir vorstellen.
Ja, genau. Wir hatten ein Unterstützungsfahrzeug. Und dann sind auch Freunde mit mir immer wieder mitgefahren.
Und wie habt ihr das aufgeteilt? Also seid ihr immer gleichzeitig losgefahren oder ist mal einer vorweggefahren und dann hinterher? Oder wie ist das? Wie seid ihr jeweils gestartet?
Ja, also ich habe ja quasi die Challenge gemacht und wenn jemand mit mir mitfahren wollte, ist er mit mir mitgefahren.
Okay. Ja. Und gab es auch Zeiten oder Momente, wo du gedacht hast, ich will abbrechen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Gab es das auch in der Zeit?
Es war wenn dann davor, da wo es noch nicht so greifbar war, die Challenge, wo man alles noch aufbauen musste, die Planung, das war sehr zäh. Da waren eher Momente, wo ich sage, is it worth it? Ja. Aber während der Challenge, als dann alles gestanden hat, dann war da kein Hinterfragen mehr.
Wie hast du dich gefühlt, als du den letzten Pass, die letzte Station, als es vorbei war, als du es geschafft hast? Was war das für ein Gefühl für dich in dem Moment?
Schade, dass es vorbei ist, weil morgen ist das Team nicht mehr so, wird es nicht mehr so sein, wie es jetzt ist für die letzten 26 Tage.
Also einfach so bedauern in der Hinsicht, ich hätte jetzt noch gerne noch weitergemacht mit diesem Team.
Genau, also das Team war ausschlaggebend. Hat so viel Spaß gemacht mit denen, ja.
Gab es bittere Momente oder Momente von Schmerzen oder von Enttäuschungen in der Zeit?
Nee, wir hatten sehr viele Herausforderungen, das auf jeden Fall. Also wir hatten Baustellen zum Beispiel, die wir rumfahren mussten. Einmal ist unser Fahrer Björn also einen Hang runtergefahren auf der Wiese, wo wir nicht wussten, ob auf unten wieder irgendwo auf die Straße
Oh
kommt.
Gott.
Nämlich, wenn nicht, dann hätten wir schon, das war relativ am Anfang, Tag 5 oder Tag 6, ein Riesenproblem gehabt. Einmal hat die Autobatterie vom Unterstützungsfahrzeug nicht aufgeladen in der Nacht. Das
Ups.
war ein Problem. Aber ansonsten generell mechanische Probleme oder so vom Fahrrad fast keine. Da sind wir sehr gut durchgekommen. Ja, es generell sonst organisatorisch war relativ reibungslos.
Hast du für dich persönlich eine Art Credo, ein Lebensmotto, das dich durch, du hast sehr, sehr viel erlebt, du hast in vielen Ländern, du hast die Vuelta gemacht, du bist diese Pässe gefahren. Gab es da etwas oder gibt es etwas, eine Art Credo, Lebensmotto, das dich darum begleitet oder bis heute begleitet?
Ja, ich denke, ich mag ein Zitat von Paul Coelho. Ich kann es jetzt nicht so wirklich schwierig zu zitieren, aber der Punkt ist quasi, wir haben wirklich nur ein Leben, ja, und wollen wir es perfekt leben und dann ins Grab wandern ohne Schürfwunden oder wollen wir wirklich alles geben, reinrutschen, komplett dreckig und sagen, geil war's. Und ich denke eher, hey, ich will die Zeit, die ich hier habe, so weit wie möglich nutzen. Und ja, natürlich geht nicht alles, läuft nicht alles perfekt und laufen auch viele Sachen schief, aber das ist das Leben und ich möchte es so viel wie möglich nutzen.
Was würdest du jungen Menschen oder Menschen, die gerade in so einer Krise sind, sei es sportlich, sei es beruflich, irgendwie im Leben sind, raten oder sagen, hey, das wird schon wieder. Also was wäre dein Ansatz, da die zu pushen, dass es vorwärts geht?
Ja, ich glaube, also Rückschläge sind, ich weiß, in dem Moment ist es immer sehr leicht gesagt, schwierig gedacht, dass gerade Rückschläge einem helfen, eigentlich die Rückschläge helfen am besten, über sich selber zu lernen und zu wissen, was man wirklich will und was man eigentlich für ein Potenzial in sich hat und da rauszukommen. Und ja, manchmal Rückschlag heißt nicht, dass es Scheitern ist. Rückschlag heißt nicht, dass es keinen Fortschritt gibt. Es das heißt einfach nur gerade, okay, da ist jetzt gerade ein kleiner Bump on the road. Dann entweder läufst du drüber und nimmst diesen Bump mit oder links oder rechts, es geht weiter. Also oft ist es auch wirklich, es ist alles tatsächlich eine mentale Sache. Nehmen wir es jetzt, okay, alles ist vorbei oder sagen, okay, weiter geht's. Das Leben, da es gibt viel zu viel geile Sachen noch im Leben
Das
und
stimmt.
ich lasse mich davon jetzt nicht aufhalten.
Ja, definitiv, das stimmt. Das Leben ist viel zu schön, als es von einem oder von ein paar Niederlagen zu überdecken. Das stimmt, ja. Monika, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir die Podcast hier, Sportfreunde hier, die Aufnahme zu machen. Ein bisschen über dich, dein Leben, deinen Sport, deine Leidenschaften zu sprechen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir, Marco.
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest. Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv. Widersprüchliche Aussagen. Ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft. Und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.